Fleischer und Glashaus, das umstrittenste Audio-Franchise westlich der Mecklenburgischen Seenplatte, meldet sich wieder mit einer neuen Folge, und zwar einer kurz und knackigen. Ihr habt euch wieder eingewählt und das ist richtig so, also los geht's.
Jeden Tag um 9 Uhr stehe ich gleich bereit und für 8 Stunden lausche ich diesen Zweier Mike. Du hörst Fleischer und Glashaus als Zeitvertreib, ich hör's als Fulltime-Job von 9 to 5. Darum kenne ich von den beiden jede Einzelheit, denn ich hab mir jede Episode einverleibt. Tagsüber hab ich leider keine Zeit, denn ich hab Fleischer und Glashaus von 9 to 5. Wenn mal keine Folge kommt, werd ich kreidebleich, fang am Körper an zu zittern und weine gleich. Doch wenn die Folge kommt, steh ich gleich bereit und höre Fleischer und Glashaus von 9 to 5. Dass dir die beiden nicht gefallen, ist mir einerlei. Ich find den Podcast klasse und es bleibt dabei. Ey yo, F&G ist halt der heiße Scheiß. Ich höre Fleischer und Glashaus von 9 to 5. Egal ob Fleischer oder Glashaus, beide nice. Fest und flauschig, das ist kein Vergleich. Du verschaust gelegentlich die dreisten drei. Ich höre Fleischer und Glashaus von 9 to 5. Ihr fragt euch, wann ist dieser Hype vorbei? Und das ist der Grund, warum ihr gescheitert seid. Denn dieser Podcast bleibt für alle Zeiten Zeit. Drum höre ich Fleischer und Glashaus von 9 to 5.
Ja, das ist jetzt so eine neue Position. So ein bisschen der Mitvergnügen-Podcast. Wie heißt der nochmal? Wo sie sich gegenüber sitzen? Matze Hirscher, Hotel Matze sind wir jetzt.
Stimmt, wir sind das neue Hotel Matze. Fleisch und Glas, das neue Episode.
Hotel Matze, auch ein bisschen, ja.
Ja, wie war das denn damals, diese Phase in deinem Leben, wo du angefangen hast, Videoschnitt zu machen? Solche Fragen stellt er immer, oder?
Damals und so
mit
ganz
den ersten NSD-Videos.
Und ganz auch einfühlsam und unkritisch eigentlich, Finn Kliman, wie schlimm war das für dich damals, der Shitstorm?
Ja, Finn Kliman ist ja jetzt, macht so eine Doku im Öffentlich-Rechtlichen, ne?
Mhm.
Und das...
Habt ihr mich vermisst?
Ist auch ein bisschen ein Finn Kliman-Promo-Projekt.
So. Ja, ich hab's nicht gesehen, aber ich hab die Kritik, die das anmerkt.
Ich hab nur die erste Folge gesehen.
Mhm.
Und...
Warte mal, können wir mal die Türen hier zumachen? Kann man die
sind wir noch offen mit der Tür?
Große auch.
Ja, wir haben ein neues Studio, beziehungsweise eigentlich noch kein Studio, das ist jetzt so ein bisschen
provisorisch
und jetzt sitzen wir uns hier gegenüber am Tisch, wie bei Hotel Matze halt eben, ne?
Ja.
Und der hatte Finn Kliman zu Gast und Finn Kliman hat jetzt eine Doku im ARD, habt ihr mich vermisst, heißt sie, ne?
Ja.
Hab ich eben schon gesagt, ich weiß nicht. Und ja, und worum geht's in der ersten Folge?
Er ist mit seiner Mutter schwimmen.
Schwanger, habe ich da. Ich dachte, bis...
Er ist mit seiner Mutter schwanger.
Bis dahin hätte ich... Ja, ich hätte gedacht, der Satz geht jetzt so weiter.
Okay. Ja, leider nicht. Nee, die sind schwimmen zusammen und dann machen sie so... Sagen sie, ja, sie machen Quality Time, gehen jetzt immer gemeinsam schwimmen. Jeden Tag. Und die Mutter sagt dann, ja, und der Finn, der hat es auch so schwierig. Und dann sagt Finn, nein, komm, ey, cut. Lass jetzt hier nicht so diese emotional Sachen machen, das will keiner hören. Aber dann ist natürlich nicht Cut, sondern wird doch gezeigt. So auf dem Level bewegt sich die Doku.
Ja, ich habe auch so ein Werbeplakat gesehen. Oder hätte die online da die Werbung dafür. Und da schon dieser Schriftzug, ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Der sieht halt so aus, macht schon den Eindruck, als hätte er das gemacht. Also das hat schon so diesen Finn Kliman-Style, so handwritten einfach.
Ja, ja, ja.
Weiß man natürlich nicht, ob sich da die Produktionsfirma, weil ich glaube, ARD hat sich auch geäußert, dass es halt unabhängig produziert wurde.
Mhm.
Aber es hat schon genau den Eindruck, dass es ja ein Werbefilm ist eigentlich.
Ja.
Zumal ja Klimansland früher, seine erste große Produktion damals, war ja auch öffentlich-rechtlich, ne?
Genau,
er hat sich ja eigentlich alles finanzieren lassen, also nicht alles.
Naja, er war schon groß, als das anfing, als Kliemannsland anfing. Und da hatte er ja schon vorher seine ganzen DIY-Heimwerker-Sachen und so gemacht und war damit erfolgreich. Ja, am Ende des Tages, jeder muss die Chance haben auf Resozialisierung. Ob das jetzt öffentlich wieder Anklang findet oder nicht, muss man gucken.
Ja, ist er auf 1 gechartet, ne?
Ist er auf 1 mit seiner Platte? Mhm. Krass.
Ja, tot.
Heißt das Album Tod?
Hat er auch eine Ausstellung und so zugemacht.
Ah, ja, ja, stimmt. Stimmt, hat er Bäume verkehrt rum aufgehängt.
Ja. Ja.
Alles Gute für Finn Kliman trotzdem.
Wie findest du das so? Deine Musik ist ja schon eher emotional und so, ne? Findest du, das passt zusammen mit so einem, wenn man jetzt als Influencer ist er ja so lustig, der verplante Typ und so auch sehr nahbar.
Ja,
Aber
bisschen
dann
das Olli-Schulz-Paradoxon könnte man es
macht
nennen.
Olli Schulz auch so
Ich
emotionale
glaube schon,
Musik?
oder? Er macht auch witzige Sachen, aber ich glaube, er macht auch so ernste Singer-Songwriter-Sachen.
Und Klaas macht das auch so.
Ja.
Und nee, der andere Moderator, der auch so eine Band hat. Wer ist es nochmal? Der auch so eine Talkshow. Bisschen der Lanz
Ja,
von vor
Beckmann.
Beckmann hat auch eine
Wobei
Band, ne?
Beckmann ist nie lustig,
Ja, der
oder?
ist nicht lustig, ne?
Jan-Josef Liefers, der hat auch so eine Band, oder?
Stimmt. Ist auch nicht wirklich lustig,
Also
aber als.
seine Tatortrolle ist schon lustig. Also soll
Der
lustig sein.
Münster-Tatort, ne? Oh, das
Oh,
ist mein
legendär, das ist ein
Lieblingstatort.
Klassiker. Du, wenn der Münster-Tatort, das streiche ich mir rot an in meiner Hör zu.
Ja, ich meine, ich gucke eh jeden Tatort, aber beim Münster-Tatort nochmal besonders.
Nee, da wirklich, da wird es drauf geachtet, dass da keine anderen Pläne sind. Ähnlich wie bei Fleisch und Glas aus Wochen für Woche. Sonntag rot im Kalender eingetragen.
Die Fleisch und Glas aus die Münster-Version. Das ist ein bisschen so, die sind ja auch inspiriert. Das ist ja auch so ein Duo, Jan-Josef Liefers, der Gerichtsmediziner und dieser Arzt.
Ja, Axel
Nee,
Prahl.
nicht der Arzt, sondern der Kommissar.
Axel Prahl heißt
Axel
er, oder?
Prahl ist ja auch so dieses ikonische Duo aus dem
Ja.
Münster-Tatort. Und da sagen auch viele, dass das inspiriert ist von Fleischer und Glashaus.
Ja,
Das ist so
genau.
die Romanvorlage gewesen für dieses Duo.
Ja, stimmt.
Siehst du dich da
Aber
eher als Kommissar oder als Gerichtsmediziner?
also ich sehe mich als der Gerichtsmediziner.
Als Jan-Josef
Ja,
Liefers?
so der eigentliche Star der Show. So ein bisschen eher, eigentlich eher so die, weißt du, so ein bisschen eher die Nebenrolle,
Schön.
aber der eigentliche Star. So sehe ich mich
Ja.
in der Rolle hier.
Okay.
Und du?
Ja, ich sehe mich so eher so als dieser Trottel. So eher so als derjenige, der sich immer so im Vordergrund drängt und so irgendwie dann so tut, als würde er alles am Start haben, aber
Ja.
eigentlich der halt, wo eigentlich jeder weiß, eigentlich ist es
Ja.
der
Ja,
Sidekick.
krass, so sehe ich dich nämlich auch.
Ja,
Aber ist
nice.
auch offensichtlich für die Zuhörerschaft.
Ja, es ist Sommer in Hamburg heute, ne?
Der
Wir
Sommer kickt
nehmen
rein.
am 1. Mai auf, am 4. oder so kommen wir raus wahrscheinlich. Heute ist Donnerstag und es ist wahrscheinlich der wärmste Tag des Jahres bis jetzt.
Ja.
Ich war eben in einem Café hier und das Erste, was da passiert ist, ist, dass die hatten draußen so ein Schild stehen, da stand, bitte hier, doppelt unterstrichen, warten. Wir setzen euch hin oder wir weisen euch einen Platz ein oder wie auch immer. Und ich wollte aber to go, ne? Das war schon mega verwirrend, wusste ich gar nicht. Gehe ich jetzt einfach durch oder warte ich?
Ja.
Dadurch, dass es wirklich doppelt oder vielleicht sogar dreifach unterstrichen war, habe ich ja dann erstmal gewartet. Dann kam auch relativ schnell die Frau da und hat dann gesagt, hier, hallo, habe ich gesagt, ja, ich will to go eigentlich. Hat sie gesagt, ja, dann geh mal einfach durch. Habe ich mich auch schon, dachte ich so, ja, wusste ich auch immer noch, war das Rätsel immer noch nicht gelöst,
Einfach
war
hättest
mein Warten
durchgehen.
richtig oder hätte ich von Anfang an durchgehen müssen?
Ja.
Wie hättest du es eingeschätzt?
Ich werde durchgeprescht.
Von Anfang an, ne?
Ja, wenn da steht, warten, um einen Platz zu bekommen, dann deutet das schon darauf hin, dass es darum geht, für die Kundschaft, die sich da hinsetzen möchte, oder?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe auch ein anderes Erlebnis hier bei Underdogs gehabt, diesem fancy Fischladen.
Hummer, ich frage mich, wer holt sich den Hummer-Sandwich, ne? Ich will ihn mir einmal holen, ne? Aber ich glaube, er kostet 35 € oder so. Und für ein Brötchen 35 € ist schon heftig. Aber einmal die Lobster Roll, es ist schon, dann hat man es geschafft. Wenn man sich bei Underdogs die Lobster Roll holt, dann
Für
hat man es wirklich.
35
Ich
Euro.
glaube, 35 kostet die.
Und wie machen die das? Also. Die können ja nicht, also verkaufen die jeden Tag eine Lobster Roll, meinst du? Und haben sie dann, wie viele Lobster Rolls haben sie on stack, sag ich mal?
Ja, sie müssen ja irgendwie weggehen,
Oder
ne?
Tiefkühl einfach,
Ja.
wahrscheinlich.
Aber die kannst du ja dann nicht, wenn die bestellt wird, dann erst anfangen aufzutauen.
Nee, geht das nicht?
Keine Ahnung, wie schnell kann man auftauen?
Oder sie haben die lebendigen Lobster hinten drinne.
Und der wird dann
Aber auch
live
das dauert ja, oder?
vor deinen Augen geschlachtet, wenn du die Lobster Roll bestellst.
Der wird auch verbrüht.
Ja, wird verbrüht, ja.
Ja. Ja, da wurde ich nämlich mal ermahnt. Da war ich auch in dem Laden, da bin ich einfach reingegangen, habe mich hingesetzt Und dann hat da der Kellner oder die Kellnerin gesagt, hier nächstes Mal, aber bitte dann vorne warten.
Ja,
Ne?
apropos Gastronomie,
Vorbelastet bin ich da nämlich.
da hast du schon eine Verwarnung bei dem Laden, Digga. Das nächste Mal gibt's Hausverbot.
Ja.
Ich habe heute nochmal ein Update zur Europapassage. Oben war ich unterwegs gestern.
Holles Döner.
Jetzt haben wir gerade Polizei im Hintergrund. Ihr werdet es vielleicht hören.
Ich glaube, heute heilen wir auch wirklich mal ein bisschen.
Heute heilen wir, aber macht nichts. Ihr
Macht nichts.
werdet's überleben. Holles Döner, die Schlange wird kürzer. Es waren jetzt so, ich würde tippen, 50 Leute noch in der Schlange, vielleicht eine Stunde Wartezeit. Also es bahnt sich da eine große Krise an. Steuern wir schon auf den Bankrott zu von Hollis Döner? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall merklich weniger Nachfrage.
Ist 50 Leute eine Stunde, ist das lang oder kurz? Wie lang sollte, eigentlich müsste man noch in 30 Sekunden den Döner abfrühstücken, oder?
Es ist so, dass du dann noch so eine Nummer bekommst. Also du bestellst und dann kriegst du so McDonald's-mäßig eine Nummer. Keine Ahnung, das ist jetzt einfach Guess. Vielleicht ist es auch eine halbe Stunde oder so.
Okay, aber du hast es noch nicht
Nee,
ausprobiert.
ich habe noch nicht ausprobiert, aber ich werde jetzt, ich bin ja da eh jede Woche unterwegs. Wenn die Schlange so ist, dass ich mir denke, okay, 10 Minuten bin ich dran, dann werde ich es mal auschecken für die Community.
Ja, wer weiß, aber ob sie dann noch die Qualität haben von einst.
Wir werden sehen, wir werden sehen.
Ja.
Und dann gibt es ja Pizza Hut und die bedienen mit Robotern. Die haben so Pizzaroboter, hast du das schon mal gesehen?
Ich glaube, ja, ich habe sowas in der Art schon mal gesehen,
Fahren zu
aber.
deinem Platz und dann liefern sie dir das ab. Ich persönlich gehe immer oben zu Oriente. Wenn ihr Europassage seid, geht gerne zu Oriente. Das ist wirklich ein ehrlicher Laden. Da kriegst du die Gerichte auch noch für unter 10 Euro. Kriegst du so Falafelteller oder so verschiedene Oriente-Geschichten halt. Es ist sehr breit gefasst. Ich glaube, jemand, der jetzt aus einem spezifischen Land kommt, wo vergleichbare Küche gereicht wird, der würde sich denken, oh, das ist so deutsch gemacht. Aber für meinen Gaumen passt das wunderbar. Und da sind die sind sehr nett und preiswert und wirst du satt von. Und hast du keine Schlange.
Und hast du die mal gefragt zum Thema Hype um Honest Kebab? Oder heißt Honest Kebab, ne?
Ja,
Hollis
Honest
Döner.
Kebab habe ich
Hast
nicht
du gefragt,
gefragt.
wie steht ihr dazu?
Nee, habe ich noch nicht gefragt. Muss ich mal nachhaken.
Aber ist wahrscheinlich gut für die, ne? Wenn.
Theoretisch, aber ich glaube, da ist keine Laufkundschaft, die sich denkt, nee, dann stellen wir uns nicht an, dann gehen wir lieber zu Oriental. Also, es wirkt auf jeden Fall nicht so, dass es bei den anderen Läden dadurch voller wird. Noch ein anderes Thema, was ich aus der letzten Folge aufgreifen möchte, und zwar hatten wir ja über Gesellschaftsspiele geredet.
Ja.
Und ich habe mir ein Gesellschaftsspiel ausgedacht, jetzt im Nachgang mal.
Okay.
Und wir können ja mal eine Runde zocken, wenn du Bock hast.
Gerne.
Es ist ein Spiel, wo man in größeren Runden Spaß dran haben kann, aber auch zu zweit wird das bestimmt gut funktionieren. Es heißt, wir sagen Wörter und wir können ja einfach direkt mal anfangen. Du zum Beispiel sag mal ein Wort.
Kalb.
Jetzt sag ich richtig zum Beispiel. Dann bin ich jetzt dran mit einem Wort. Ich sag jetzt Blumenstrauß. So, auch richtig?
Auch richtig, aber jetzt nicht so geglänzt wie ich.
Ja, du hast vielleicht bist noch ein bisschen mehr herausgestochen, aber erstmal geht es darum, so die Runde zu überstehen. So. Und jetzt, erste Runde ist auch immer noch relativ leicht. Und jetzt kommt eine Blacklist. So, und Runde für Runde kommt halt ein Wort auf die Blacklist und da muss man halt aufpassen, das darf man halt nächste Runde dann nicht sagen.
Okay.
Und ich sage jetzt zum Beispiel Blacklist, erstes Wort auf die Blacklist, Gitarrenkoffer. So, und
Okay.
jetzt, pass auf, nächste Runde, musst halt irgendein Wort sagen, aber halt darauf achten, dass du nicht also du könntest zum Beispiel Geigenkoffer, könntest du sagen, aber Gitarrenkoffer nicht.
Okay.
Okay, jetzt zweite Runde.
Springseil.
Ja, richtig. Ich sag Burschikos. Auch richtig, ne? Weil war noch nicht auf der Blacklist.
Okay, ja.
So, aber man merkt schon, es wird schwieriger. Und jetzt bist du dran mit einem Wort für die Blacklist.
Livestream.
Okay. Soll ich mal anfangen, diese Runde?
Ja. Könnt ihr ja mitmachen, auch als wenn ihr jetzt gerade zuhört.
Ja, könnt ihr auch überlegen, ob euch noch was einfällt. Ich sag Rindvieh.
Okay, und das ist jetzt aber sehr inspiriert von meinem ersten Wort Kalb.
Ja, aber da darf man nicht so streng sein, weil sonst wird es halt zu schwierig.
Okay. Dann sage ich Gugelhupf.
Das ist so eine Kuchenbackform, ne?
Ja, ist so der klassische Marmorkuchenform, glaube ich.
Ja, ich glaube, ihr habt das Konzept verstanden. Man kann das ja auch dann mit so einer Tafel oder sowas, da schreibt man immer auf, welche Wörter auf die Blacklist kommen. Und irgendwann wird es richtig kompliziert.
Wann hat man gewonnen?
Also man fliegt halt raus, wenn du ein Wort sagst, was auf der Blacklist steht, oder ein Wort wiederholst.
Okay.
Und wer am Ende übrig bleibt, hat gewonnen.
Komplex, könnte
Ja,
man
ne, ist
sagen.
nicht ganz einfach. Nicht trivial, aber was das Geniale daran ist, man braucht nicht viel, ne? Man kann es einfach so, es ist wie ich packe meinen Koffer oder sowas, kann es einfach so spielen und stundenlang Spaß haben. Würde ich mal meinen.
Ja, schön. Naja, was heißt stundenlang? Da muss man wahrscheinlich auch so allzu lang werden die Runden auch nicht gehen.
Ne, wieder neue Runde starten dann halt,
Ja,
ne?
wahrscheinlich so im. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so zu zweit oder dritt spielt, dass man dann im Durchschnitt vielleicht 14 Runden schafft. Dann wird's
Ja,
knapp.
dann wird es aber richtig knapp. Ja, man kann dann natürlich sagen, dass man auch noch Wörter verwenden darf, die es gar nicht gibt. So, oder auch halt auf die Blacklist packen kannst. Das macht es dann ein bisschen einfach, so Einsteigerlevel. Zum Beispiel Znirk oder sowas könnte man dann auch nehmen, wenn einem nichts mehr einfällt.
Okay, ja, das wäre so. Hat das Spiel einen Namen?
Wir sagen Wörter.
Wir sagen Wörter Kids
Ja, genau,
oder
richtig.
so
Ja.
Light Edition.
Ja, also würde ich sagen, wenn ihr das erste Mal das spielt, dann spielt vielleicht die Light-Variante, um reinzukommen. Aber ja, könnt ihr euch ja mal reinfuchsen.
Ich glaube, wir können noch mal so ein bisschen Fleischer und Glashaus Insights geben hier an der Stelle. Und zwar, wir haben uns ja letzte Woche immer die bisschen in die Statistik uns reingefuchst, reingearbeitet. Und wir haben da festgestellt, dass unsere Politikfolgen eigentlich immer am besten funktioniert haben, ne? Aber wir haben lange nicht mehr über Politik geredet. Also wir haben so Vorberichterstattung zur Bundestagswahl. Dann haben wir Ja, stimmt, wir haben dann auch aufgehört mit dem Podcast zur letzten Wahl und dann sind wir irgendwie ein gefälliger Nonsens-Podcast geworden, ne? Haben unsere kritische Ader komplett beiseite gelegt.
Stimmt, aber also es ist einfach so passiert, ne? Aber das stimmt, wir hatten unsere Peaks in den politischen Folgen, wo die Leute begeistert vor den Audiogeräten saßen und sich das reingezogen haben.
Haben abhalten lassen oder die ein oder andere Person zu wählen
Ja.
oder sich verleiten lassen.
Vielleicht auch das, vielleicht hatten wir negativen Einfluss oder positiven, man weiß es nicht. Zumindest haben sich die Leute das angehört.
Einfluss hatten wir.
Also sagst du, wir müssen wieder mehr Politik machen. Jetzt hat er ja, der Friedrich hat das Parlament bzw. sein Kabinett ernannt. Aber habe ich mich jetzt noch nicht so reingefuchst, ehrlich gesagt.
Ja, also es ist ja eh schon so, dass die meisten Personen jetzt nicht, bisher nicht, die in dem Kabinett sind, bisher nicht auf großer Bühne stattgefunden haben. Also außer Jens Spahn ist Fraktionsvorsitzender.
Aber damit ist man nicht im Kabinett, ne?
Nee, stimmt. Aber hat trotzdem natürlich eine sehr wichtige Position.
Ja.
Genau, und im Kabinett kennt man eigentlich, ah, man kennt von der CSU natürlich, hier den ehemaligen Verkehrsminister Dobrindt.
Dobrindt, den haben wir wieder.
Ja,
Korrekt.
Innenminister.
Ernsthaft? Ach
Ja,
krass,
klar.
Digga, das gibt's ja nicht.
Klar, Digga.
Siehst du, ich habe nur die Unbekannten, über die Unbekannten haben sie geredet. Kulturminister, irgendjemand, den man nicht kennt und so.
Und noch um
Ah,
CSU kurz
Dobrindt.
abzuschließen, haben wir den anderen. Den kannte ich nicht, aber den hat Söder halt vorgestellt mit: Ja, wir hatten jetzt vorher Cem Özdemir, Tofu, den Tofu Özdemir und jetzt haben wir den Metzger aus Bayern wieder. Also, oder Umwelt, Natur, irgendwie sowas.
Ja.
Der halt Özdemirs Nachfolger. Haben wir jetzt einen Metzger. Das fand ich schon ganz nice. Und ja, der Kulturminister war sehr in der Diskussion, weil dem wird vorgeworfen, halt so sehr rechte Takes gemacht zu haben. Ich glaube, der hat für Zeit geschrieben und so, oder
FAZ,
FAZ,
FAZ.
FAZ, genau.
Ja.
Und war da sehr Sehr recht. Ich glaube, bei Spiegel habe ich gelesen, dass der ein Golfkumpel ist von Friedrich Merz und ihm wird da so ein bisschen so ein Trumpismus vorgeworfen, dass er
Ja,
den
stimmt.
gesigned hat da auf dem Posten. Und dann die anderen Person, dann eine Frau, die war Vorstandsvorsitzende von einem E.ON-Unternehmen, also Energieunternehmen, und die ist vor ein paar Jahren irgendwie aktiv aus der aktiven Politik ausgetreten, eigentlich war dann in der freien Wirtschaft.
Ja.
Und generell, die ganzen Personalien haben halt so sehr, ja, den Verdacht, sehr Lobbyarbeit zu machen für sehr reiche Menschen und
Ja.
jetzt in ihrem Fall auch gegen erneuerbare Energien und so weiter. Und ja, also die Kritik daran ist natürlich vollkommen klar verständlich, so dass man das kritisiert. Ich denke mir aber, ja, wir haben halt Friedrich Merz als Kanzler und er wurde ja kritisiert für diesen Koalitionsvertrag, also da wurde er ja eher von konservativer Seite kritisiert. Also eigentlich Friedrich
Ja.
Merz wird von Progressiven, von Linken wird er immer kritisiert, so, aber gerade da wurde er auch von konservativer Seite kritisiert, weil der Koalitionsvertrag vermeintlich zu links war, aber jetzt hat er halt diese ganzen Right-Wing-Leute da reingenommen in die Regierung, wird dafür natürlich auch zu Recht kritisiert, aber andererseits ist es halt irgendwie auch das, was man bekommt, wenn man Friedrich Merz bestellt, ne?
Ja. Und haben sie ja auch bestellt, die Leute. Und ich glaube, diejenigen, die den Friedrich gewählt haben, die werden ja jetzt dann das vielleicht nicht so schlecht finden. Auf der anderen, und man muss fairerweise sagen, man muss den Leuten auch, also wenn man die Namen nicht kennt, es gibt da irgendwelche Historie, muss denen vielleicht auch eine Chance geben, dass sie erstmal ihren Job machen und dann kann man noch besser beurteilen, wenn sie ein halbes Jahr drin sind im Game.
Ja, also.
Aber das wäre ja bei Dobrindt, den hätte ich ja lieber als Verkehrs. Wer ist Verkehrsminister, wissen wir, das haben wir den bei der SPD diesmal hoffentlich, ne? Oder wollen wir wieder auf Maut gehen mittlerweile?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer Verkehrsminister ist.
Ich log
Auf
mich
jeden
mal
Fall
rein.
Außenminister ist auch bei der CDU diesmal. Das ist ja zum ersten Mal so seit langer
Ah.
Zeit, dass der Außenminister von der Kanzlerpartei ist, Vizekanzler wird. Das ist auch, ey, aber ey, die SPD, ey, hat ja Lars Klingbeil als Vizekanzler, wird
Ja.
Vizekanzler. Und das ist echt so fahrlässig, ne?
Ja, sehe ich auch gar nicht.
Der Vorstand, SPD-Vorsitzende, der das historisch schlechteste Ergebnis einfährt für seine Partei,
Ja, und ich
tritt
finde,
nicht
Digga,
zurück.
Klingbeil hat auch so. Der hat, finde ich, für mich immer so den Anschein, dass der so diese innerparteilichen Machtkämpfe und so gut versteht und sich dadurch da immer in gute Positionen bringt. Aber es ist jetzt nicht so von seinem Auftreten, dass ich denke, okay, das ist so eine richtig ehrliche Haut, der kaufe ich ab, dass er für die richtigen Sachen steht.
Ja, und da muss ich auch sagen, so schwer mir das fällt, was Positives über Friedrich Merz zu sagen, es wird ja immer, also er hat scheinbar, so wie es aussieht, diese ganzen parteipolitischen Sperenzien irgendwie außen vor gelassen bei seiner Regierungszusammenstellung. Und wirklich,
Ja.
Leute, da kann man dann wieder sagen, okay, ist irgendwie Klüngelei, Vetternwirtschaft,
Ja.
hat zumindest den Verdacht darauf, aber wenigstens hat er, zumindest was die Personalauswahl angeht, schon mal da irgendwie ein Signal gesetzt. Ja. Aber macht er dann wiederum ein bisschen natürlich zunichte alles, wenn man dann Jens Spahn als Fraktionsvorsitzenden einsetzt und wirklich den Inbegriff von dieser Klüngelei und eigentlich schon 100-mal verkackt, aber man gehört halt irgendwie zum CDU-Partei-Establishment seit Jahren. Deswegen bekommt man da diesen Posten, damit macht das natürlich wieder zunichte, aber
Ja,
ja.
interessant. Peter Schnieder, Verkehrsminister, habe ich gerade gesehen, CDU. Kannte ich auch nicht. Peter Schnieder. Peter Schlickenrieder kenne ich. Kennst du den? Das ist
Nee.
wo war der denn? Der war entweder Trainer bei den nordischen Kombinierern oder beim Langlauf. Das ist auf jeden Fall irgendwie ein Wintersportfunktionär gewesen
Hätte
mal.
auch auf jeden Fall Qualifikation für Verkehrsministerium, habe ich das Gefühl.
Stimmt, ja.
Langlauf,
Die
Skilanglauf.
sind, glaube ich, eher auch immer eher von der konservativen Ecke, weil die häufig ja erstmal beim Zoll oder bei der Bundeswehr angestellt sind. Ne?
Oder so, Polizei.
Oder Polizei, Wintersportler. Wir haben ja unsere Claudia Pechstein, die sich auch schon so stark gemacht hat für die CDU. Ich glaube, und dann kommen sie häufig aus Bayern und aus irgendwelchen Dörfern. Das hat schon einen ziemlich konservativen Touch teilweise, das ganze Spektakel.
Mhm. Ja, und dann politisch, es gibt halt manche politischen Themen, das ist jetzt auch schwer, das in einen Topf zu werfen, aber wie zum Beispiel der Nahostkonflikt oder jetzt gerade letzte Woche hat ein Polizist einen Menschen erschossen in Osnabrück, hast du nicht mitbekommen?
Ich war irgendwie abgeschaut, ich habe hier mit dem Umzug, ich habe keine Nachrichten, alles immer nur Headlines manchmal gesehen und ansonsten. Ja,
da wurde ein schwarzer Junge oder ein junger Mann wurde vor einer Disco, glaube ich, in Osnabrück erschossen von einem Polizisten.
Krass.
Und der hat, scheinbar hat er mit Pfefferspray oder Reizgas oder so rumgesprüht, aber das Verheerende daran ist halt, dass er wurde von hinten erschossen mit 4 Schüssen. Und das ist halt super.
Ja, krass.
Also es ist
krass. Warum braucht es das? Also selbst wenn jetzt jemand sich bedroht fühlen würde oder der Polizist in Lebensgefahr wäre, dann würde man den nicht von hinten erschießen und nicht mit 4 Schüssen.
Ja, da gab es halt Demonstrationen und Kundgebungen und so.
Wegen Pfefferspray wurde der abgeknallt?
Ja, oh, das war die Begründung.
What the fuck?
Ja.
Kranker Scheiß, Mann.
Ja, das ist ja so und auch ich.
George Floyd Level.
Das ist echt so George Floyd Level, hat man das Gefühl. Aber das sind halt so Themen. So über die deutschen Politiker und über die Zusammensetzung und über ihre Position, irgendwie können wir da hier ganz gut so flapsig drüber sprechen, aber das sind so Themen, deswegen habe ich das auch so in einen Topf geworfen, die sind einfach so groß und irgendwie sind wir da nicht so die Experten dafür jetzt, sage ich mal, für Polizeigewalt und Diskriminierung, genauso wie für irgendwie den Nahostkonflikt und so. Ich glaube, wir haben da beide unsere Meinung natürlich zu oder versuchen uns da zu informieren auf irgendeine Art und Weise, aber es ist irgendwie bisschen passt irgendwie nicht so in unserem Podcast, oder?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Also wir haben ja, wenn wir...
Oder ist es feige?
Ja, es ist eher feige. Es ist eine Mischung für die aus beiden. Wir haben ja zum Beispiel auch Ukraine-Thema nie besprochen, so richtig.
Ja, über Waffenlieferungen haben wir ja hier schon entscheidende Debatten
geführt. Ja, wir haben es auch...
Da muss man lachen, weil wir... Ja.
Wir haben es zumindest mal angerissen, so, aber auch nicht in dem Umfang diskutiert. Und dann, wenn es irgendwie um Kandidaten für die Europawahl geht, das ist relativ sicheres Fahrwasser, ne? Da kann man jetzt sich schwieriger dran die Finger verbrennen.
Mhm. Obwohl es natürlich auch alles Einfluss hat darauf, ne? Weil
und ich aber,
ja.
Hat Einfluss drauf und ich glaube, ist auch relevant. Und man muss ja sagen, ich sehe den Podcast ja auch nicht als rein Politik-Podcast, sondern wir geben den Leuten irgendwie vielleicht hier und da einen Gedenkanstoß mit, vielleicht hier und da mal irgendwie
einen Gedenkanstoß.
Ja, was habe ich? Ein Denkanstoß mit.
Ja.
Und es geht ja auch darum, dass wir abrupte Themensprünge haben und dann geht es um irgendeinen Quatsch.
Mhm.
Aber wenn man jetzt über einen Nahostkonflikt redet, dann irgendwie einen abrupten Themensprung zu irgendeiner schwachsinnigen Geschäftsidee zu bauen,
mhm,
ist halt auch irgendwie holprig. Das geht das halt stimmt. Leichter, wenn man sich vorher, weiß ich nicht, eher über so einen
Friedrich Merz Klüngelei lustig gemacht hat. So.
Genau so.
Ja.
Mäßig. Und ich weiß auch nicht, ob das auch okay ist für das Format. Weil es gibt dann ja andere, dann hört euch Lage der Nation an oder so. Da kriegt ihr das alles bis ins Detail aufgedröselt eine Stunde die Woche.
Mhm.
So, und hier kriegt ihr halt die Snacks. Hier kriegt ihr die Snacks.
Ich fand dazu interessant, ich höre ja seit einiger Zeit...
Und ich habe auch noch gleich ein politisches Thema, habe ich sogar noch in der Hinterhand.
Stark. Ich höre seit einiger Zeit, eigentlich will ich das gar nicht, bin ich da gar nicht so stolz drauf, aber irgendwie diesen Ronsheimer Podcast, der erscheint, glaube ich, fast jeden Tag, ist natürlich ein Axel Springer Produkt. Eigentlich darf man es nicht supporten.
Paul Ronsheimer, auch Kriegsberichterstatter und Bild
Vize war er lange Zeit, hinter Julian Reichelt. Kann man sich kaum vorstellen, dass der unter Julian Reichelt mit ihm eng zusammengearbeitet hat, weil wenn man sich den Podcast im Vergleich zu Achtung Reichelt anhört, das sind Welten. Also Das ist wirklich, ja, ich finde, er behandelt, hat halt immer Gesprächspartner oder Partnerinnen und behandelt da echt die Themen gut, beleuchtet die gut. Was mir nur aufgefallen ist, er als Kriegsberichterstatter, als Axel Springer, eines der Gesichter von Axel Springer Berichterstattung in Deutschland, hat seit Monaten oder zumindest seit Wochen keinen Beitrag über den Nahostkonflikt gemacht. Bei ihm ist es nämlich, über Ukraine macht er viel, er war auch da und über auch deutsche Politik, also Kabinettszusammensetzung vom März auch, kommen alle 2 Tage eine Folge.
Vielleicht wird da unten gehalten von Axel Springer, meinst
Das,
du?
ich check
Weil
es
er will
nicht.
kritisch sein gegenüber Israel und er darf nicht.
Ich check es nicht, weil mich würde auch voll natürlich seine Meinung interessieren, so, weil er ist, also ich schätze ihn da schon. Wahrscheinlich würde da mal eine andere Meinung rauskommen als bei mir am Ende, aber ich würde es halt irgendwie trotzdem gerne mal hören, einfach so.
Ja.
Und es ist ja ein absolut relevantes Thema.
Und Bild ist wirklich also ganz schlimm. Was diese völlig komplett unkritische Haltung gegenüber allem, was diese Netanyahu-Regierung da an Menschenrechtsverletzungen und Morden begangen hat. Man kann da, wie du auch gerade sagst, man kann da unterschiedliche Perspektiven drauf haben, aber das einfach so wegzuignorieren,
Ja.
so wie das vom Axel Springer-Konzern gemacht wird, ist schon bedenklich. Insofern kann man sich, das ist natürlich eine Verschwörungstheorie, aber man kann sich schon vorstellen, dass der einen Maulkorb bekommen hat.
Ja, oder sich selber einen verpasst. So wie wir ja auch bei dem
Ja,
Thema. So wie wir
genau.
uns selber einen. Das hat Paul, was Paul Ronsheimer und Fleischer und Glashaus gemeinsam haben.
Ja, genau, der Maulkorb von Axel Springer.
Ja.
Bei uns kommt der von Carsten Maschmeyer, unserem großen Geldgeber im Hintergrund.
Was haben Carsten Maschmeyer und Axel Springer gemeinsam? Das sind die Headlines diese Woche. Also,
Ja,
ja.
sie finanzieren die großen deutschen Podcasts.
Okay, was hast du noch für ein Politikthema
Ich
mitgebracht?
wollte noch mal jetzt wieder so richtig klassisches Fleischer und Glashaus Casual Politikthema zu der Hamburg Werbefreie Initiative mit dir diskutieren, weil jetzt die Unterschriftensammlung losgegangen ist. Wir hatten ja das schon mal besprochen, vor 2 Wochen, glaube ich, und da uns auch so ein bisschen mit Halbwissen zu dem ganzen Thema Volksentscheide geäußert. Und da will ich nochmal Klarheit schaffen, erstmal, was das ist und was so der Stand bei dieser Hamburg Werbefreie Initiative ist. Die sammeln ja Unterschriften jetzt dafür. Ist jetzt aktuell der Stand, ist ein Volksbegehren. Sie müssen 66.000 Unterschriften sammeln und
Das ist schon mal Thema Verschwörungstheorien, das ist schon mal verdächtig zumindest. Es sind jetzt nicht 66, 600.000, das wäre eindeutig, wer
ja,
dahinter
dann wären die
steckt.
Satanisten dahinter.
Aber ja, es ist schon mal, man horcht schon mal auf.
Ja, man könnte auch sagen, es sind einfach 5% der Wahlberechtigten und dann landet man bei den 66.000, aber ich denke auch, da wird was Größeres hinterstecken. Und da sind sie jetzt dabei, sie haben sich 80.000 zum Ziel gesetzt und sie haben 3 Wochen Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Und wenn das der Fall ist, dass sie diese Unterschriften gesammelt haben, dann muss die Bürgerschaft über dieses Anliegen abstimmen. Und wenn die Bürgerschaft das Anliegen ablehnt, dann sind die Voraussetzungen für einen Volksentscheid gegeben und dann könnten alle Wahlberechtigten in Hamburg darüber abstimmen. Und dann ist es so, dass mindestens 20% aller Wahlberechtigten zustimmen müssen, plus die Mehrheit derjenigen, die gewählt haben, müssen zustimmen. Und dann würde das tatsächlich, dieses Anliegen, Gesetz werden.
Okay, also braucht man eine gewisse Wahlbeteiligung und davon muss die
Mehrheit zustimmen.
Mehrheit, also müssen insgesamt 40% der Wahlberechtigten stimmen und darf abstimmen und davon muss mindestens die Hälfte dafür stimmen.
Genau, so ist
Okay, ich
das.
habe gerade kurz Zwischenschub, eine Cover-Idee für diese Woche, Hamburg werbevoll. Die
Ja.
Gegeninitiative für mehr Werbeflächen in Hamburg.
Ja, das gibt ja sogar tatsächlich so eine Gegenkampagne jetzt. Die wurden auch angeklagt von diesen Hamburg Werbefreileuten, von dem Dachverband für digitale Außenwerbung. Die machen
So
jetzt
ein.
so eine Gegenkampagne, wo sie sagen, Werbung ist wichtig für unsere Wirtschaft, Werbung ist wichtig für die Kultur und so.
Das ist also. wird immer absurder, diese ganze Geschichte, muss man ja sagen.
Ja, genau, ist schon verrückt. Hamburg Werbevoll ist geil. Wir müssten eigentlich so dann so ganz viele...
Ein Zeppelin auch oben, Werbezeppelin und ein Werbeflugzeug.
Ja, wir müssen alles komplett vollballern mit Werbung.
Ja, okay, das machen wir im Nachhinein.
Werdet ihr später auf dem Cover sehen. Und diese, um das nochmal vollständig abzubilden, der erste Schritt, der jetzt aber schon vergangen ist, ist Volksinitiative. Da muss man nur 10.000 Unterschriften sammeln. Und man hat 6 Monate Zeit dafür. Und dann muss sich die Bürgerschaft, wenn man die 10.000 Unterschriften hat, müssen die sich damit befassen. Das wurde abgelehnt. Also die haben sich dann, haben das irgendwo diskutiert in der Bürgerschaft, aber haben gesagt, nicht relevant für uns.
Okay, also 10.000 Unterschriften hatten die schon.
Hatten die schon für diese Volksinitiative. Und wenn das abgelehnt wird von der Bürgerschaft, dann kommt im zweiten Schritt Volksbegehren. Mhm. Das ist jetzt ongoing. Da brauchen sie 66.000 Unterschriften.
Können sie die 10 schon reingeben oder müssen neu sammeln?
Ich vermute neu sammeln. Weil das auch bei dem ersten für 10.000 hast du 6 Monate Zeit, für 66.000 hast du 3 Wochen Zeit. Und wenn die jetzt nämlich die 66.000 kriegen, dann muss Bürgerschaft nochmal drüber abstimmen. Und wenn die dann wieder ablehnen, würde es zu einem Volksentscheid kommen und jeder Hamburger kann zur Wahl gehen und darüber abstimmen.
Ah, dann müssen sie extra eine Wahl veranstalten oder warten sie jetzt 4 Jahre bis zur nächsten...
Sie würden, ja, das sind die 2 Optionen. Ich vermute mal, sie würden extra eine Wahl.
Oder sie warten 1 Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl.
Ich glaube, die wollen ja natürlich keine, also der Hamburger Senat will das ja offensichtlich nicht, diese Hamburg-werbefreie Initiative. Mhm. Ich glaube, nur die Linkspartei ist dafür. Und dann würden die ja einen Teufel tun und das auf eine richtige Wahl legen, wo dann die Wahlbeteiligung steigt für diese Initiative und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das wirklich so durchgesetzt wird, wäre meine Vermutung. Ich glaube, die würden das eher versuchen, irgendwo so runterzumogeln, dass möglichst wenig Leute da hingehen.
Okay, ja, kann auch sein. Aber es wird ja eh jetzt schon sportlich, in 3 Wochen 66.000 zu bekommen, wenn sie in ein paar Monaten nur 10 bekommen haben.
Also 10 mussten. Ich weiß ja nicht, wie viel sie dann geschafft hatten, ehrlich gesagt. Ne?
Ja.
Und sie haben damals ja auch, also zumindest hatte ich es nicht wahrgenommen, nicht diese riesige Out-of-Home-Kampagne gegen Out-of-Home-Werbung gemacht, was sie ja jetzt aktuell machen.
Wollen wir den Link für die Unterschriftensammlung in die Bio packen, in die Folgen-Description?
Boah, ja, können wir reinpacken, aber ich bin ja absolut dagegen, diesen Scheiß zu unterschreiben, ne?
Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es auch spannend, also irgendwie einfach so aus Sensationslust würde ich es einfach unterschreiben, um mal zu sehen, was passiert.
Ja, damit man mal den Volksentscheid hat. Weil wenn sie die 66.000 kriegen, dann wird der Volksentscheid ja auf jeden Fall kommen. Aber ich glaube, es wird schwierig.
Und ich finde es auch nicht so, also irgendwie ist es auch vollkommen irrelevant, oder?
Das ist halt das Ding, warum machen die sich für so eine, wenn ihr so viel Energie habt, so ein Volksentscheid und politische Einflussnahme und so, dann macht doch was Vernünftiges, was irgendwas ändert und macht doch nicht was völlig
Irres. Was natürlich ein Argument von denen ist, ist, dass da unnötiger Stromverbrauch ist, durch leuchtende Plakate halt.
Ja.
Ist ein Punkt, braucht man jetzt nicht unbedingt.
Ja, aber auf der anderen Seite, insgesamt Tropfen auf dem heißen Stein.
Ich habe auch manchmal, ist eigentlich für mich auch eine relevante Newsquelle, also es gibt ja manchmal die T-Online, glaube ich, spielt dann ja manchmal da auch Artikel aus, so Headline-mäßig natürlich. Ja. Artikel. Ich stehe dann 30 Minuten davor und lese mir den Artikel durch, ne, halt so Headlines.
Ja.
Und manchmal lese ich das schon und denke so, ja, oder fahre dann so Sachen dadurch. Das finde ich eigentlich ganz gut, so ehrlich gesagt.
Weil T-Online gehört ja zu Ströer und Ströer vermarktet die großen oder besitzt sogar zum Teil diese großen Digital Out-of-Home Werbeflächen. Deswegen wird da viel T-Online angezeigt.
Ich finde das in Hamburg zum Beispiel, glaube ich, schon ganz gut, dass es zum Beispiel auf dem Kiez sind ja, also generell in Hamburg sind ja diese riesen Billboards an Straßen eigentlich verboten in irgendeiner Form. Ich weiß, gibt es
total. Ja, es werden schon mehr gebaut
auch,
jetzt.
Auch öfter, aber ist ja irgendwie schon auf dem Kiez so, hat er da gewisse Sonderrechte.
Ja.
Und das finde ich eigentlich schon geil, dass es so halt auf bestimmte Straßen dann reduziert ist, dass manche halt frei sind davon.
Aber es gibt in Summe echt relativ wenig in Hamburg. Ich habe jetzt in der Innenstadt da mal gezielt drauf geachtet. Es gibt hier und da mal diese Infoscreen-Aufsteller, Es gibt Litfaßsäulen, die aber sehr viel für Kunst und Kultur auch verwendet werden.
Ja, die sind ja auch ausgenommen von diesem Hamburg.
Die sind ausgenommen. Der Hauptbahnhof ist natürlich voll mit Rittersport, aber muss auch, finde ich. Was wäre der Hamburger Hauptbahnhof ohne Rittersport?
Oder stell dir mal vor, die wollen diesen großen Philips-Schriftzug da beim Hauptbahnhof aus der Wandelhalle wegkratzen.
Genau, stimmt.
Würde man ja gar nicht, würde man ein Foto vom Hauptbahnhof sehen und würde denken, das ist Dammtor, das ist, irgendwie erkenne ich das gar nicht.
Ja, ja, das würde zu riesen Verkehrschaos führen. Verkehrschaos ist ja auch eins der Argumente, die sagen, das führt zu
Ablenkung,
Verkehrsunfällen. Haben Sie die Polizei gefragt und sie sagen, gibt nicht einen Fall, nachgewiesenen Fall, dass irgendjemand einen Unfall gebaut hat, weil er durch digitale Werbung oder durch Außenwerbung abgelenkt war.
Nein, der Polizei glaube ich kein Wort.
Okay, SCAB. Dann sagen sie sich, ja, wir können ja einmal die Argumente durchgehen. Weniger Werbung, mehr Hamburg. I don't see it, warum sollte mehr Hamburg sein, wenn man die paar Plakate wegnimmt. Weniger Lichtverschmutzung, mehr Sterne. Digga, wir haben hier in jede Straße stehen 100 Straßenlaternen, als wenn so eine digitale Außenwerbung in der Straße daran irgendwas ändert. Weniger Ablenkung, mehr Sicherheit. Digga, hört auf, euch anzuschnallen, dann baut ihr auch keine Unfälle mehr. Weniger Kommerz, mehr Kultur. Ja, okay, wieso mehr Kultur? Sie könnten jetzt sagen, wir lassen die Kultur Litfaßsäulen, aber dann ist ja nicht mehr Kultur, sondern gleich viel und weniger Kommerz.
Das ist ja jetzt schon auch generell ein relevanteres Anliegen, wenn man das so, überhaupt den Fokus nicht auf Anti-Werbung, sondern auf Pro-Kultur legen würde. Wenn man die ganzen Ressourcen, die jetzt benutzt haben, eher dafür einsetzt, mal irgendwas Pro-Kultur, weil da ist ja echt Handlungsbedarf, sage ich mal.
Ja, das wäre dann auch positiver aufgeladen vielleicht, das ganze Thema. Energieverschwendung, Klimaschutz ist natürlich ein Punkt, wenn man die Dinge, die fressen Strom, wenn man die abbaut, dann verbraucht man weniger Strom, besser fürs Klima.
Es wäre geil, wenn die so ein Testimonial hätten gegen Werbung, irgendwie Jürgen Klopp oder Thomas Müller.
Ja, stimmt.
Hätten die beiden auch so ihr komplettes, oder Bastian Schweinsteiger, der ist ja auch so in jedem, hat schon für alles Werbung gemacht.
Ja, der
aber
für den Glücksspielverband hat
wirklich
Werbung gemacht.
Ja, es ging auch so neulich von Oliver Kahn so ein kurzes Statement bei Instagram, so ein Video, wo er sagt, in anderen Ländern, da ist Sportwerbung, gehört längst fest zur Kultur und wir in Deutschland sind da kritisch.
Ja,
auch hier wollen die Fans ihr Sportwissen einsetzen, um Geld zu machen.
Ja, das kenne ich, aber das ist schon alt, ne? Aber
okay.
Trotzdem.
Ja. Aber auf jeden Fall die schon wirklich für alles Werbung gemacht haben, könnten da, wenn sie noch einmal Werbung gegen Werbung machen würden, dann würden sie wirklich den Whole Circle bedienen da an der Stelle. Das fände ich nice.
Das wäre geil. Jürgen Klopp wäre so das perfekte Gesicht für diese Kampagne.
Oder Joey Kelly.
Ja,
Joey,
stimmt.
Joey
seiner
Kelly
deutschen
komplett.
Vermögensberatungs-Cap.
Er hat jetzt eine Anti-Werbung-Cap. Alles Anti-Werbung auf
seiner
Kleidung. Ja.
Er ist geläutert.
Der muss eigentlich auch rauf, aber Hamburg werbevoll.
Ja, geil.
Ja. Oder Peter Tschentscher mit so einer Cap. Ja, müssen wir uns gleich überlegen.
Wir werden uns was Geiles überlegen, Mann. Wie viel haben wir auf dem Tacho?
43, aber bist du schon, waren das die Argumente? Das letzte war die...
Klimaschutz, zwei weitere haben sie noch weniger Meinungsmacht, mehr Freiheit. Da denke ich mir, okay, Leute, ihr seid doch mündige Bürger, also es zwingt ja euch keiner dazu.
Aber wollen die auch Wahlplakate dann abschaffen?
Ich glaube, es geht um kommerzielle Werbung.
Und wo wird da ein Meinung...
Nein, man wird natürlich, das Ziel von Werbung ist natürlich, sich in die, zumindest unterbewusst, in die Köpfe reinzubrennen der Leute. Ne? So, das denkt, meinen die wahrscheinlich mit Meinungsmacht. Aber I don't see that. Weniger Reizüberflutung, mehr Gesundheit. Das ist auch völliger Bullshit. Inwiefern sollte das jetzt, hat man jetzt gesundheitliche Schäden, nur weil da ab und zu mal ein Werbeplakat steht? Scheinheilige Argumente meines Erachtens. Klimaschutz ist das Einzige, was man vielleicht halbwegs zählen lassen kann, aber da gibt es auch wichtigere Initiativen.
Ja, überzeugt mich jetzt auch nicht so, muss ich sagen.
Aber macht euch gern eure eigenen Gedanken, beschäftigt euch damit und überlegt, ob ihr wollt, dass hier ein Volksentscheid kommt.
Ja, das will ich auf jeden Fall.
Modi ist dafür.
Vielleicht würde auch einen anderen Volksentscheid nehmen, aber den nehme ich auch.
Was ich interessant finde... Es gibt ja auch manchmal so diese Online-Petitionen und sowas, ne, für irgendwas, wo man dann jeder sich quasi mit irgendeinem fiktiven Namen kannst du dich da anmelden und schon hast du unterschrieben.
Ja.
Und das ist ja hier irgendwie schwieriger, das ist schon alles ein bisschen offizieller. Die haben so Sammelstellen oder man kann so das per Brief dann da hinschicken und so. Man muss da schon, da wird scheinbar schon genauer geguckt, dass da keine doppelten Stimmen abgegeben werden.
Kann man nicht einfach online unterschreiben?
Nee.
Bin ich doch nicht dabei, leider.
Nee, du musst da schon ein bisschen Faxen machen.
Hm.
Deswegen, die kriegen die auch, ich glaube nicht, dass sie die Unterschriften schaffen.
Nee, wenn 66.000 Menschen einen Brief abschicken müssen.
Oder halt, die stehen halt vor Kaufhäusern und so und machen jetzt Sammelaktionen. Mercado in Altona haben sie gestartet.
Ja?
Mhm.
Hm.
Ich frage mich immer noch, woher die Kohle kommt, für den ganzen Scheiß, komplette Stadt voll zu plakatieren.
Findet man das nicht?
Spenden, also auf der Seite rufen die zu Spenden auf, aber die werden ja auf jeden Fall, Digga, die werden sechsstellig Kohle da reingebuttert haben.
Mm. Meinst du, was kostet so ein Aufsteller? 2 Euro? Wenn man in der Menge kauft? Also, dann hat man, sag ich mal, 1000 Aufsteller. Oder sagen wir, wie viele Aufsteller werden die haben? 5000?
5000.
Und dann sagen wir mal 4 Euro das Stück, wenn es hochkommt. Dann sind wir bei 20.000. Und dann, wer das verteilt, ist alles...
Ja, aber die haben so einen Bus zum Beispiel, noch Mercado sind die mit so einem Bus aufgefahren, habe ich gelesen, wo sie dann mit so, weißt du, so ein bisschen wie bei so Demonstrationen und Megafonen und so haben sie da gearbeitet. Aber gut, das kann ja auch, muss jetzt auch nicht dafür angeschafft worden sein. In Berlin gibt es scheinbar auch eine vergleichbare Initiative.
Ja, also ich glaube nicht, dass das sechsstellig.
Ah, okay. Vielleicht
so 20.000, 30.000 wird man wahrscheinlich schon brauchen dafür. Vielleicht, ja, wenn man sparsam ist, kriegt man es für einen Zehner. Vielleicht sind es nur 2000 Plakate.
Aber meinst du kriegst ein 5? Ich glaube niemals, du kriegst für 4 Euro das Plakat. Das sind doch so Holzwände, die dann bedingst sind. Ich glaube, du zahlst ein Zwambo für das Plakat.
Oh, wer meinte? Nein.
Also wenn du deutschlandweit plakatierst, dann kriegst du vielleicht einen Mengenrabatt, aber...
Ich frag mal ChatGPT. Wie viel kostet ein Werbeplakataufsteller, wie zum Beispiel für Wahlwerbung im DIN A3 Format? Ist es DIN A3?
Vielleicht. Ich glaube sogar der Druck kostet 4 Euro das Stück.
Einfacher Aufsteller aus Kunststoff, zum Beispiel Hohlkammerplatte mit Standfuß, 5 bis 15 Euro. Klapprahmenaufsteller. Ah, hier, nee, das. Holzklammerplakate zur Befestigung an Laternenzäunen, nicht freistehend. 1 bis 3 Euro pro Stück, ohne Befestigungsmaterial. Und Befestigungsmaterial sind...
Ja, und Druck. Digga, Druck hast du auch noch. Druck kostet auch viel.
Das würde ich jetzt mal... Ist der Druck... Druck, ist der Druck bei Punkt 3 inbegriffen? Was kostet denn so? Das Material, das ist so billiges Papier und Holz.
Ja.
Ist der Druck in der Regel bereits inbegriffen?
Ja, okay, dann ist ein Schnapper. Dann habe ich das überschätzt.
Ja. Hohlklammerplakate, hier nennt man die scheinbar. Ja, das sind sie doch, oder?
Ja.
20, gut, 20 kosten hier 150, aber 100 kosten schon 250, also bei Flyer-Alarm einfach.
Ja, geht klar. Haben sie sich wahrscheinlich bei Flyer-Alarm rausgeholt, die Dinger.
Ja.
Du brauchst halt auch viel Freiwillige, die den ganzen Scheiß aufhängen und dann Unterschriften sammeln und so, ne?
Ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Meldet euch gerne für Spenden und freiwillige Arbeit für Hamburg Werbevoll, der Gegenkampagne. Wir starten ab nächster Woche, oder beziehungsweise ihr startet, wir sind dann nur fürs NDR-Interview irgendwie irgendwann mal verfügbar, aber ihr könnt da gerne schon mal loslegen.
Genau. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Genießt die Sonne und wir hören uns kommende Kalenderwoche wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Jeden Tag um 9 Uhr stehe ich gleich bereit und für 8 Stunden lausche ich diesen Zweier Mike. Du hast Fleischer und Glas, was als Zeit vertreibt. Ich hör's als Fulltime-Job von 9 to 5. Darum kenn ich von den beiden jede Einzelheit, denn ich hab mir jede Episode einverleibt. Tagsüber hab ich leider keine Zeit, denn ich hör Fleischer und Glas, was von
von 9 to 5. Wenn mal keine Folge kommt, werd ich kreidebleich. Fang am Körper an zu zittern und weine gleich. Doch wenn die Folge kommt, steh ich gleich bereit und höre Fleischer und Glashaus von 9 to 5. Dass dir die beiden nicht gefallen, ist mir einerlei. Ich find den Podcast klasse und es bleibt dabei. Ey yo, F&G ist halt der heiße Scheiß. Ich höre Fleischer und Glashaus von 9 to 5. Egal ob Fleischer oder Glashaus, beide nice. Fest und flauschig, das ist kein Vergleich. Du verschaust gelegentlich die dreisten drei. Ich höre Fleischer und Glashaus von 9 to 5. Ihr fragt euch, wann ist dieser Hype vorbei? Und das ist der Grund, warum ihr gescheitert seid. Denn dieser Podcast bleibt für alle Zeiten Zeit. Drum hör ich Fleischer und Glashaus von 9 to 5.